Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen beim Info vom Donnerstag, dem 16. April auf Rabe. Heute gehen wir auf Lateinamerika. Zuerst auf Mexiko bzw. an die Grenze zu den USA, wo es um folgendes Thema geht. Migration in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten bleibt ein Millionengeschäft. Die schwer bewachten Grenzen der USA füllen die Taschen des organisierten Verbrechens. Danach reisen wir weiter südlich nach Guatemala. Dort sind Indigene sehr skeptisch über den großen internationalen Klimagipfel in Paris Ende des Jahres. Sie fordern traditionelle Methoden in der Landwirtschaft statt Handel mit CO2-Zertifikaten. Und am Schluss landen wir in Brasilien, wo das Einfordern des Rechts auf Stadt Wirkung erzielen kann. Wir berichten, wie ein Stadtteil in Rio de Janeiro gegen die Gentrifizierung kämpft. Am Mikrofon begrüßt Michael Spahr.
Rabe Info.
Zuerst die Nachrichten. Jetzt ist er also da, der französische Präsident François Hollande. Seit gestern besucht er die Schweiz auf seinem offiziellen Staatsbesuch. Mit Militärmusik und der Präsenz von allen 7 Mitgliedern des Bundesrates wurde Hollande empfangen. Im Bundeshaus gab es danach Gespräche mit 5 der 7 Bundesräte. In der anschließenden Medienkonferenz von François Hollande und Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga beschworen beide die Freundschaft der beiden Nationen. Der Steuerstreit sei beigelegt. Über die Folgen der Annahme der Abschottungsinitiative vor gut einem Jahr werde diskutiert. Ja, großes Interesse hat Frankreich daran, dass weiterhin zahlreiche Bürger und Bürgerinnen in die Schweiz pendeln dürfen, dort viel verdienen und damit in Frankreich viele Steuern bezahlen. Das sagt auch die Genfer Altbundesrätin Micheline Galmiret, die sich gestern kritisch zu Frankreich in der SRF-Sendung Echo der Zeit äußerte. Sie fand, Frankreich sehe die Schweiz vor allem als Cash-Cow, ansonsten werde La Suisse gerne von der Grande Nation von oben herab betrachtet. Im Unterschied übrigens zur inzwischen viel mächtigeren Großmacht Europas, Deutschland. Diese sieht die Schweiz als Partnerin. Auch der ehemalige grüne Nationalrat und jetzt Bauer in Frankreich, Rudi Baumann, äußerte sich auf SRF. Er sagte, für die Franzosen sei die Schweiz, falls sie überhaupt existiere, vor allem ein Hort für Steuerhinterzieher, wie den französischen Rockstar Johnny Hallyday. Das einzig wirklich Positive an der Schweiz sei für die französische Bevölkerung Roger Federer. François Hollande besucht allerdings keine Tennis-Training-Camps, sondern Schulen und will sich ein Bild vom dualen Bildungssystem machen. Das hochakademisierte Frankreich kämpft nämlich gegen eine hohe Jugendarbeitslosigkeit. Jetzt soll er also kommen, der Vaterschaftsurlaub in der Schweiz. Im Unterschied zu den meisten zivilisierten Demokratien kennt die Schweiz keinen geregelten Vaterschaftsurlaub. Wird ein Mann Papi, erhält er in der Regel von 0 bis 20 Tagen Urlaub, wobei die Zahl bei den meisten Unternehmungen eher in der Nähe der 0, nicht der 20 liegt. Das soll sich ändern. 10 Tage sollen gesetzlich verankert werden. Das hat gestern die zuständige Kommission im Nationalrat knapp beschlossen. Wir von den Freien Radios in der Schweiz haben übrigens vor einem Jahr einen Branchengesamtarbeitsvertrag ausgehandelt und erhalten 15 Tage Vaterschaftsurlaub. Und noch etwas zum Thema. Das Bundesamt für Statistik teilte heute Morgen mit, es gibt immer mehr Männer, die sich auch um die Familie kümmern. Vor 20 Jahren arbeitete nur gerade jeder 60. Mann Teilzeit. Heute ist es immerhin jeder 15. Wow! Innovation aus den USA kommt in der alten Welt nicht immer gut an. Die EU-Kommission will nun Google in die Mangel nehmen. Gestern gab sie laut internationalen Medien bekannt, den US-amerikanischen Internetsuchdienst zu verklagen. Über 6 Milliarden Euro Buße möchte die EU Google aufbrummen. Argumentiert wird mit der marktverzerrenden Macht von Google. Auf dem Internetsuchportal würden bei Shopping-Anfragen zuerst die Angebote erscheinen, bei denen Google als Werbeplattform mitverdiene. Kritische Stimmen sehen darin einen Versuch, den europäischen Markt von den USA abzuschotten. Punkto Innovation in den neuen Medien hinkt Europa den USA nach wie vor stark hinterher. Zum Wetter. In der Nacht auf Freitag ist vielerorts mit Regen zu rechnen. Auch der Freitag wird insbesondere am Nachmittag nass, das bei höchstens 16 Grad. Übermorgen Samstag kann es am Morgen noch regnen, am Nachmittag zeigt sich dann vermehrt wieder die Sonne. Es kühlt jedoch ziemlich ab, das Thermometer zeigt maximal nur noch 11 Grad. Am Sonntag und am Montag ist dann trotz Wolken wieder mit meist sonnigem Wetter und leicht steigenden Temperaturen zu rechnen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Der Weg ist höchst gefährlich und kann sehr teuer werden. Trotzdem versuchen es jährlich Zehntausende von Jugendlichen und Kindern aus Zentralamerika. 60.000 wurden alleine letztes Jahr an der Südgrenze der USA aufgegriffen. Sie nehmen unglaubliche Risiken auf sich, um ins gelobte Land der unbegrenzten Möglichkeiten in die USA zu gelangen. Die Grenzen, welche das Land umgeben, helfen mit, das Geschäft mit illegaler Migration sehr lukrativ zu machen. Schlepper verdienen sich am Menschenschmuggel eine goldene Nase. Das organisierte Verbrechen verdient Millionen durch Erpressung und Menschenhandel. Korrupte Beamte halten die Hand auf und die USA lassen sich die Abschottung der Grenze und den Rücktransport von Migranten und Migrantinnen Millionen kosten. Getrieben von der Perspektivlosigkeit in ihrer Heimat machen sich nach wie vor viele auf den Weg, obwohl die Gefahr groß ist, Opfer von schwersten Menschenrechtsverletzungen zu werden. Ein Beitrag von Markus Plate von ONDA, der deutschsprachigen Radioagentur aus Lateinamerika.
Ein Armenviertel irgendwo in Guatemala. Unasphaltierte, enge, dreckige Straßen, Bretterbuden. Sarah schneidet sich die Haare kurz, bindet sich die Brüste ab, zieht sich als Junge an, nimmt eine Pille zur Empfängnisverhütung. Sarah will in die USA, den tausende Kilometer weiten, gefährlichen Weg durch Mexiko. Und sie weiß, was ihr als Mädchen da passieren kann. So beginnt La Jaula de Oro, der goldene Käfig. Der in Cannes und Zürich preisgekrönte Film des spanisch-mexikanischen Regisseurs Diego Quemada Diez. In dem sehenswerten Film machen sich Sarah und Juan auf die Reise von Guatemala-Stadt in Richtung USA. Mit dem Bus, zu Fuß, auf Güterzügen. Die Jugendlichen im Film stammen aus den armen Vierteln Zentralamerikas. Sie haben selber versucht, die USA zu erreichen. Quemada Diez hat hunderte Jugendliche kennengelernt. Ihre Erfahrungen sind ins Drehbuch eingeflossen.
In all diesen Barrios, diesen armen Vierteln, gibt es täglich Schießereien und Tote. Allein seit wir unseren Protagonisten kennengelernt haben, sind bis jetzt 7 Freunde ermordet worden, alle um die 15 Jahre alt. Im Film geht es darum, ihnen eine Stimme zu geben, den Migranten, vor allem den Jugendlichen. Es geht um junge Menschen, die heute kaum eine Möglichkeit haben, sich zu entwickeln. Und wir wollen zeigen, was für eine Welt wir unseren Jugendlichen anbieten.
Raus aus dem Film, rein in die Realität. Ein anderes Armenviertel, diesmal in Honduras, in der Industriestadt San Pedro Sula. San Pedro Sula ist eine der gefährlichsten Städte der Welt. Deshalb verlassen viele Menschen und vor allem die Jugendlichen ihre Heimat. Elisa Sanchez ist Sprecherin einer lokalen Müttervereinigung.
Viele Jugendliche fliehen vor den Maras, den gefährlichen Jugendbanden, die sie zwingen, Auftragsmorde für die Drogenkartelle zu begehen. So sieht die Realität hier aus. Und all die Leute, die ein kleines Geschäft haben, zum Beispiel einen Kiosk, müssen eine sogenannte Kriegssteuer an die Banden zahlen. Und wenn man das nicht kann, dann kommen sie und töten die ganze Familie, sogar die Babys. Deshalb denken diese Leute, es ist besser zu fliehen, auch wenn das lebensgefährlich ist. Denn wenn sie hier bleiben, werden sie auf jeden Fall getötet.
Hier im Barrio in San Pedro Sula ist auch José aufgewachsen. Der heute 20-Jährige mit dem Cowboyhemd und den kurz geschnittenen Haaren hat schon mit 7 Jahren versucht, in die USA zu gelangen.
Obwohl wir von den Gefahren wussten, sind wir weg von hier. Und das hat uns den schlimmsten Albtraum unseres Lebens beschert. Wir haben den Güterzug genommen. 20 Tage und Nächte hat es gedauert. Durst, Hunger, Kälte, Überfälle, Verfolgung. Es ist nachts so kalt, dass du dich mit anderen Migranten zusammenhockst, dich umarmst, um nicht zu erfrieren. Du leidest unbeschreiblich. Und du siehst, wie die Mädchen vergewaltigt werden, Jugendliche vom Zug fallen und wie andere entführt werden, um deren Familien zu erpressen.
Im Film Der goldene Käfig hat sich Juan und Sara inzwischen auch Chauk angeschlossen. Er ist ein Sozil-Indigener, der kein Spanisch spricht. Sie überqueren den Grenzfluss zwischen Guatemala und Mexiko und springen schließlich auf die Bestie. So nennen die Migranten den Güterzug, der immer wieder Tote und Schwerverletzte fordert, weil völlig erschöpfte Menschen unter die Räder kommen oder weil Mitfahrende, die kein Wegegeld zahlen können, bei voller Fahrt rausgeschmissen werden. Juan, Sara und Chauk werden von der Polizei, von Soldaten und von bewaffneten erpresserischen Banden drangsaliert, ausgeraubt, misshandelt. Verbrecher und sogenannte Sicherheitskräfte, das macht hier keinen Unterschied. Sara fällt schließlich Menschenhändlern in die Hände, wie so viele Mädchen, die statt in die USA zu gelangen, in irgendeinem Bordell zur Prostitution gezwungen werden. Immerhin gibt es ein paar Zufluchtsorte auf dem Weg. Einer ist zum Beispiel die Unterkunft Hermanos en el Camino. Sie bietet auf halbem Weg zwischen der guatemaltekischen Grenze und Mexico City den Migranten auf ihrem Weg ein Dach über dem Kopf an. Gegründet wurde die kirchliche Einrichtung von Pater Solalinde, der auch kurz im Film zu sehen ist. In Hochzeiten kommen 4.000 Migranten im Monat vorbei. Pater Solalinde redet Klartext.
Hier in Mexiko machen alle Geschäfte mit den Migranten. Die Polizei, die Migrationsbehörden, die organisierte Kriminalität, die Zugführer. Diese Geschäfte sind die Folgen des neoliberalen Kapitalismus. Ein System ohne Gefühle, Seele oder Herz. Die Migranten trifft das ganz besonders. In ihren Herkunftsländern haben sie immer weniger Perspektiven und wenn sie nach Mexiko kommen, werden sie misshandelt. Allein 10.000 Migranten sind verschwunden. Der Weg der Migranten durch Mexiko ist wie ein einziger Friedhof. Die Sicherheitspolitik an der südlichen Grenze hat keinen Plan, das organisierte Verbrechen zu bekämpfen. Sie bekämpfen die Migranten, verhaften sie, schicken sie zurück, aber die Menschenrechte der Migranten interessieren überhaupt nicht. All das geschieht auf Betreiben der USA. Die USA versuchen, mit allen Mitteln ihre Grenze dicht zu bekommen.
Im Film schaffen es Juan und Chauk bis über die Grenze in die USA. Doch dann fällt ein Schuss. Chauk fällt in der Halbwüste tot zu Boden, von einem Scharfschützen ermordet. Migranten sind hier freiwillig. Auch das gehört zur Realität. Nur Juan schafft es bis in irgendeine Stadt und findet einen harten Job in einer Schlachterei. Die meisten Migranten schaffen es nicht in die USA. In Mexiko-Stadt setzt sich die Scalabrini-Missionarin Schwester Leticia Gutierrez seit fast 20 Jahren für mexikanische und zentralamerikanische MigrantInnen ein, vor allem für diejenigen, die Opfer von Gewalt und Behördenwillkür geworden sind. Sie fordert entschlossene und umfangreiche Maßnahmen zum Schutz der Menschenrechte, nicht nur von Migranten, sondern aller Menschen in den Herkunftsländern.
Wir müssen die Ursachen der Migration bekämpfen. Sie ist Folge der weltweiten wirtschaftlichen, politischen und sozialen Ungerechtigkeit. Deshalb müssen wir nach einem neuen System suchen, einem, das allen Menschen die Möglichkeit gibt, ein würdevolles Leben zu führen. Sonst werden immer mehr Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Aber die immer schärferen Einwanderungsgesetze sprechen den Menschen das Recht auf ein würdevolles Leben ab. Solange es in den ärmsten Ländern keine Entwicklungschancen gibt, solange wird den Menschen ein Menschenrecht verwehrt. Das Recht nämlich, nicht migrieren zu müssen.
ni oportunidades de desarrollo para que esta gente también tenga el derecho a no migrar.
Rabe Info.
Erst Ende Jahr findet der große internationale Klimagipfel in Paris statt, doch schon jetzt ist er ein großes Thema für Umweltverbände, aber auch für Betroffene des Klimawandels. Letztere schauen mit einer gewissen Skepsis nach Paris, so auch Indigene aus Guatemala in Zentralamerika. Dort führt eine fragwürdige Klimapolitik wie der Handel mit CO2-Zertifikaten zur Vertreibung indigener Gemeinden. Statt die Emission von Treibhausgasen zu verhindern, setzen Basisprojekte zunehmend auf Anpassung an den Klimawandel. Ein Beitrag von Andreas Behn von ONDA, der deutschsprachigen Radioagentur aus Lateinamerika. Er hat mit Henry Giovanni Sugugi gesprochen. Dieser vertritt indigene Gemeinden aus Guatemala.
Unsere größte Hoffnung ist, dass die Abkommen, die auf der Klimakonferenz beschlossen werden, der Mehrheit der Bevölkerung zugutekommen. Aber es gibt Länder, die dagegen sind, denn ihnen geht es nur um ihren eigenen Vorteil. Der Planet gehört uns und wir müssen alle dazu beitragen, damit die Lage nicht noch schlimmer wird.
Henry Giovanni Sugugi hat sich mehr von der UN-Klimakonferenz Ende vergangenen Jahres in Lima erwartet. Er war aus Guatemala angereist, um vom Umgang der indigenen Gemeinden mit dem Klimawandel zu berichten und von den Problemen, die auftauchen können, wenn sich Klimapolitik nach ökonomischen Vorgaben richtet. Für Sugugi führt der umstrittene Handel mit CO2 sogar dazu, dass Menschen von ihrem Land vertrieben werden.
In el caso de nuestro país, Guatemala,
Im Fall von Guatemala hat die Einrichtung großer Plantagen von Zuckerrohr oder der afrikanischen Palme zur Vertreibung von indigenen Gemeinden geführt. Der Anbau der afrikanischen Palme wird sogar im Rahmen des CO2-Handels gefördert. Sie sagen, die Palme sei ein Baum, speichere CO2 und produziere Sauerstoff.
Sugugi versteht nicht, wieso der Anbau der afrikanischen Palme als klimapolitisch förderungswürdig gilt, während die riesigen Monokulturen zugleich die Lebensbedingungen vor Ort sowie die Umwelt in Mitleidenschaft ziehen.
Pero también tenemos que ver un poco el daño que le hace a las comunidades, el daño que le hace al territorio.
Es müssen auch die Schäden berücksichtigt werden, die diese Plantagen in den Gemeinden verursachen. Sie schaden dem Land, dem Wasser und auch der biologischen Vielfalt. Viele Indigenas werden heute von ihrem Land vertrieben und sind gezwungen, in die Städte umzuziehen. Dort ist es aber sehr schwierig, Arbeit zu finden und den Lebensunterhalt zu finanzieren.
Nicht nur der Handel mit Kohlendioxid, der den Richtlinien der Klimavereinbarung zufolge den Ausstoß von Treibhausgasen vermindern soll, ist umstritten. Auch andere Maßnahmen zum angeblichen Schutz der Umwelt sind aus Sicht der ansässigen Bevölkerung nichts anderes als eine Verletzung ihrer Rechte. Zum Beispiel die Einrichtung von Naturschutzgebieten. Oft werden diese Schutzgebiete just dort eingerichtet, wo indigene Gemeinden ansässig sind. Obwohl diese meist im Einklang mit der Natur leben, droht ihnen, im Namen des Umweltschutzes von ihrem Land vertrieben zu werden. Für Henry Sugugi muss Klimapolitik ebenso wie effektiver Umweltschutz im Einklang mit den Menschenrechten stehen. Er arbeitet in der nordguatemaltekischen Stadt Quetzaltenango in einem Projekt, das die Lebensweise der Bewohner und die lokale Landwirtschaft auf die Folgen des Klimawandels einstellt. Es geht dabei also nicht um eine Verhinderung des Klimawandels, sondern um Anpassung an klimatische Veränderungen, die bereits geschehen sind. Ziel der Projektarbeit ist es, im Einklang mit der Natur die Lebensbedingungen der Bevölkerung zu verbessern.
Das Klima in Guatemala ist viel unbeständiger geworden. Die Zahl der schweren Unwetter hat zugenommen, was vor allem die ärmsten Menschen in Mitleidenschaft zieht. Für diese Fälle haben wir Anpassungsmaßnahmen entwickelt, wie der Aufforstung, Bodenschutz gegen Erosion und von unseren Vorfahren überlieferte Techniken wie Terrassenfeldanbau oder lebende Zäune.
Solche Anpassungsmaßnahmen sind Teil der Klimaverhandlungen, die Ende dieses Jahres in Paris in ein neues globales Abkommen münden sollen. Noch ist umstritten, wie sie finanziert werden sollen. Für die Menschen in Guatemala findet der Klimawandel bereits statt. Sie können nicht mehr darauf warten, bis sich die Politiker in Industrie- und Schwellenländern auf neue Schadstoffgrenzen einigen. Deswegen setzen sie auf Umweltschutz und auf nachhaltige Landwirtschaft.
Rabe Info.
Vor einem Jahr gab es die Fußball-WM. Jetzt steht in Brasilien schon der nächste sportliche Grossanlass vor der Tür, die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro im Sommer 2016. Letztes Wochenende gingen in Brasilien wieder einmal Hunderttausende auf die Straße und protestierten gegen Korruption und die wachsende Verarmung der Mittelklasse. Noch mehr als die neue Mittelklasse leidet die große Masse der Armen unter der herrschenden Wirtschaftskrise und der Korruption der Elite. Betroffen ist sie auch, wenn, wie schon bei der Fußball-WM, Quartiere auf ihre Kosten in Anführungszeichen aufgewertet werden. So soll das Stadtquartier Villa Autodromo in Rio in Zukunft den Reichen und Schönen gehören. Die Lokalbevölkerung soll umgesiedelt werden, damit neue Apartmentblocks samt Yachthafen entstehen können. Nun wehrt sich die Bevölkerung und sie hat erreicht, dass die Räumung des Quartiers ins Stocken geraten ist. Eine Reportage von Nils Brock von ONDA, der deutschsprachigen Radioagentur aus Lateinamerika.
Das sonntägliche Mittagessen findet bei Familie Passos traditionell vor dem Fernseher statt. Auf dem Couchtisch ihres Häuschens an der Lagune von Jacarepaguá am westlichen Stadtrand von Rio de Janeiro drängen sich Reis, schwarze Bohnen und Gegrilltes. Auf dem Flatscreen läuft eine Fußballübertragung. Da überlässt Ignacia ihrem Mann und Sohn nur zu gern die Fernbedienung, betätigt sich ein bisschen in ihrem Vorgarten und genießt dort die seltene Stille.
Unter der Woche hörst du den ganzen Tag Lärm von der Großbaustelle da drüben. Meine Nachbarin kann schon nicht mehr schlafen. Ich denke, es sollte mal jemand von der Stadt kommen, um den Krach zu messen, nicht wahr?
Richtig laut wurde es im Stadtviertel Villa Autódromo früher nur, wenn auf der nahen Rennstrecke Nelson Piquet Formel-1-Boliden unterwegs waren. Heute baut man hier an schicken Apartmentblocks mit Blick in eine Lagunenlandschaft samt Yachthafen. Die Stadtverwaltung wollte die 300 Familien von Villa Autódromo deshalb schon im vergangenen Jahr umsiedeln. Doch da sich viele Bewohner wehren, stockt das Vorhaben bislang. Aber die Abrissbirne habe bereits viele Lücken geschlagen, erzählt Ignacia bei einem Streifzug durch ihr Viertel.
Hier wohnten unsere Nachbarn, die mochte ich sehr gerne. Aber das Haus ist weg, alle sind gegangen. Schaut doch, wie die Stadtverwaltung die Gemeinde hinterlässt. Sie machen einfach weiter mit der Zerstörung, mittendrin in unserem Alltag.
Doch mürbe machen lässt sich Ignacia von den Schutthaufen ringsum nicht. Auch der Masseur, Delton G. Oliveira, der ein paar Häuser weiter wohnt, denkt nicht ans Wegziehen. Gerade bringt er einigen Jugendlichen bei, ihre Fahrräder zu reparieren. Selber machen. Das wurde hier in Villa Autódromo immer schon groß geschrieben. Bestes Beispiel, vor 2 Jahren entwickelten die Anwohner einen eigenen Bebauungsplan für ihr Stadtviertel. Von einer ausländischen Bank gab es dafür sogar einen hochdotierten Preis, von der Stadtverwaltung dagegen erneut eine Absage. Das Argument, die Siedlung verhindere die Sanierung der Lagune. Delton hält das für eine Ausrede.
Sie wollen einen freien Zugang zur Lagune? Bitte schön, unser Projekt ist da flexibel. Wir können Platz am Ufer schaffen und die Menschen innerhalb des Viertels umsiedeln. Es gibt genug Freiflächen. Niemand müsste hier wegziehen.
Im städtischen Wohnungsdezernat herrscht derweil Ratlosigkeit. Wie soll man mit all jenen verfahren, die nicht gehen wollen? Eine Zwangsräumung komme jedenfalls nicht in Frage, versichert Anna Christina Dieges, Leiterin der Abteilung Wohnungsbeschaffung.
Niemand wird von uns zum Umzug gezwungen. Die Stadtverwaltung setzt da auf andere Modalitäten. Wir bieten eine Entschädigung oder eine Wiederansiedlung im Rahmen des staatlichen Wohnungsprogramms Mein Haus, mein Leben.
Nur 1 Kilometer von Villa Autódromo entfernt lässt sich diese Variante besichtigen. Dort hat die Stadtverwaltung zwischen grünen Hügeln die Modellsiedlung Parque Carioca geschaffen. Vor dem Gemeinschaftsschwimmbad stehen an diesem Nachmittag jugendliche Schlangen. Etwas weiter hatte sich Josilani das Doris auf einem Spielplatz bequem gemacht, um ihren Säugling zu stillen. Nein, sie habe eigentlich nicht aus Villa Autodromo wegziehen wollen, aber ihr Haus dort sei in einem schlechten Zustand gewesen.
Wir hatten ständig feuchte Wände, kein Ort, um ein Baby aufzuziehen. Als sie mich und meinen Mann fragten, ob wir nicht tauschen wollten mit einem Apartment hier, sagten wir ja. Die neue Wohnung hat 2 Zimmer, Küche, Bad und keinen Schimmel. Es gibt einen Supermarkt und einen Kindergarten gleich um die Ecke.
Mercado, a escola é perto.
Minha casa, minha vida vai garantir que quem ganha menos pague menos.
Tatsächlich hat Brasilien im Jahr 2009 mit dem Programm Mein Haus, mein Leben ein ehrgeiziges Sozialbauprogramm aufgelegt. Allein in Rio de Janeiro sind Dutzende Wohnprojekte entstanden, die zusammengenommen eine Kleinstadt bilden würden. Doch ist damit auch das sogenannte Recht auf Stadt erfüllt?
Nein, sagt der Rechtsanwalt Benedito Roberto Barbosa aus Sao Paulo, der seit Jahren die Recht auf Stadtbewegung unterstützt. Denn zu einem selbstbestimmten Leben trage der staatliche Wohnungsbau nur wenig bei. Und in der Bevölkerung fehle vielfach der soziale Zusammenhalt, aber auch architektonisches und juristisches Wissen, um sich aktiv in die Planung einzubringen. Und nur diese Beteiligung könne die Verdrängung der ärmeren Bevölkerung verhindern, sagt Barbosa.
Damit das Programm Minha Casa Minha Vida unseren Forderungen nach dem Recht auf die Stadt nachkommt, muss es auf die diversen Lebenssituationen der Menschen eingehen. Und das geht nur, wenn sie nicht an die Peripherie gedrängt werden, wo es etwas wie Stadt gar nicht gibt.
Ähnlich sieht das die Stadtforscherin Irene Meio. Zwar garantiere Brasilien das Recht auf Stadt in der Verfassung, doch die konkrete Umsetzung sei problematisch. Eine kollektive Wohnpraxis ist nicht gewollt. Der Fall von Villa Autodromo zeige dies nur zu deutlich.
Die Anwohnerorganisation dort war zunächst eine verschworene Gruppe. Doch die Stadtverwaltung verfolgte von Anfang an die Strategie, die Wohnfrage zu individualisieren und einen nach dem anderen zum Umzug zu bewegen. Aber es gibt eben immer noch eine Gruppe, die sich wehrt.
Und dieser Gruppe stand kurz vor Weihnachten ein wichtiger Termin bevor. Eine Delegation des Oberlandesgerichts hatte sich angekündigt, um Fakten zu präsentieren. Wann wird wer wohin umgesiedelt? Dafür will die Stadtverwaltung nun insgesamt über 7 Millionen Euro Entschädigungen auszahlen. Vor allem Bewohner und Bewohnerinnen, deren Grundstücke direkt am Seeufer gelegen sind, haben sich auf diesen Deal eingelassen. Doch viele Nachbarn haben auch diesen Vorschlag ausgeschlagen und wollen, falls nötig, bald wieder Protestaktionen organisieren. Denn ihre Stadt, die sei eben dort, wo sie jetzt lebt, sagt Inácia.
Wir sind es, die unser Recht einfordern müssen, verstehst du? Wir haben ein Recht auf Land, ein Recht auf Wohnraum. Und genau darum kämpft Villa Autodromo. Und wir werden das Recht bekommen, hier zu bleiben.
Das war unsere Spezialsendung zu Lateinamerika in Zusammenarbeit mit ONDA, der deutschsprachigen Radioagentur aus Lateinamerika. Wir reisen nächsten Montag nochmal nach Lateinamerika, dann besuchen wir Kolumbien. Gemeinsam mit Nichtregierungsorganisationen und Ivan Glasenberg, dem berüchtigten Boss des Rohstoffmultis Glencore.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Donnerstag, dem 16. April auf Rabe. Auf www.rabe.ch gibt es einen Link zu ONDA. Die deutschsprachige Nachrichtenagentur aus Lateinamerika hat uns heute mit Beiträgen versorgt. Das nächste aktuelle Rabinfo hören Sie morgen Freitag wieder, wie immer um 11. Dann gehen wir der Frage nach, warum Bahrain nur froh ist, wenn ganz viele Kameras die Formel 1 übertragen. Und wir erzählen, was der autoritär geführte Golfstaat tut, wenn Kameraleute plötzlich ihre Kameras auf Demonstrationen richten. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen schönen Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.